Da ist sie wieder. Die Diva vom Main ist zurück und macht auch in der neuen Saison da weiter, wo sie in der verkorksten Vorsaison aufgehört hatte. Vielleicht sogar noch ein bisschen wilder. Bei Union verspielt sie auf jeden Fall eine komfortable 3:1 Führung. Der Kader ist immer noch eine Baustelle und jetzt wackelt vielleicht sogar der Mann, der ihn zusammengestellt hat. Der einst gefeierte Markus Krösche steht möglicherweise kurz vor einem Aus und damit bei Eintracht Frankfurt gerade mehr auf dem Spiel als die Zukunft eines Sportvorstands, nämlich die Frage, ob das Erfolgsmodell der vergangenen Jahre noch eine Zukunft hat.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus, aber vor allem dem Eintracht-Experten von Absolut Fußball, Christopher Michel. Hallo Christopher.
Gute Malte, hallo, ich grüße dich.
Herzlich willkommen bei uns, herzlich willkommen ihr da draußen an euren Endgeräten im Podcatcher eurer Wahl oder wenn ihr uns mit Bild sehen wollt, und das lohnt sich heute natürlich ganz besonders, wegen meines Gastes, bei YouTube.
Danke dir.
Und du lachst, am Wochenende hattest du wahrscheinlich eher weniger zu lachen, 3:1 geführt bei Union Berlin, am Ende 3:3 und trotzdem war das vielleicht ja das kleinste Problem der Eintracht an diesem Wochenende. Was ist da gerade los in Frankfurt?
Ich hatte irgendwie am Freitag auch mal geschrieben, so das Spiel gegen Union Berlin fühlt sich an wie so eine Nebensache. Also man hat so das Gefühl, die Bundesliga geht los und in Frankfurt gibt es so viele Themen, dass das Spiel dann so am Rande begleitet wurde. Also bei mir kam das Gefühl so richtig auf, als ich an dieser alten Försterei angekommen war. Das erste Mal in meinem Leben und ich muss sagen, das hat sich gelohnt. Das war extrem stimmungsvoll. Das Spiel war extrem spannend und ich habe mich selbst dabei entdeckt, wie ich nach dem 3:1 gedacht habe, da ist der Deckel noch nicht drauf. Mhm. Das hatte zwei Gründe. Erstens habe ich die Atmosphäre in diesem Stadion gespürt, also da war noch nicht von Aufgeben zu spüren. Und zweitens hatte ich einen Blick gerichtet davor auf den Spielberichtsbogen. Und als ich gesehen habe, wie die Bank von Union noch aussah, das war jetzt keine brillante Bank, also um Gottes Willen nicht zu denken, dass das jetzt 5 Bayern-Spieler waren, aber da kam bei Union kamen Spieler rein, die ein paar Bundesligaspieler auf dem Buckel haben, die schon eine gewisse Erfahrung mit sich bringen, die nochmal im Spiel einen anderen Touch bringen können. Und bei der Eintracht wurde es ja mit jeder Einwechslung dünner und dünner. Mhm. Dann Johnny Burkhardt kam aus einer Krippe, ist deshalb nach 60 Minuten runter. Can Usun war irgendwann müde und abgekämpft etc. Und dann kam halt am Ende, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bundesliga-Debütanten die Eintracht dann auf dem Feld hatte, aber die konnten sich in einem tiefen Block nicht mehr gegen dieses Union Berlin stemmen. Und es passt zur momentanen Lage der Eintracht, dass dieses Spiel dann irgendwie nicht 3:2 oder 3:1 ausgeht, sondern wirklich noch dieses 3:3 folgerichtig und verdient. Also Union Berlin hat sich das verdient, aber dass das Spiel dann so ausging. Und wie du schon sagst, es passt in die Gemengelage momentan bei der Eintracht, wo es momentan keine einfachen Antworten auf die vielen Fragen, die wir wahrscheinlich hier gleich besprechen werden, gibt.
Da kommen wir gleich noch zu einigen Fragen. Bleiben wir erstmal noch ein bisschen beim Spiel. Was fehlt denn der Mannschaft in so einer Phase, wo es dann eben noch wieder gekippt ist? Ist es Qualität? Ist es Erfahrung? Ist es Mentalität?
Das Thema Mentalität, wenn du in 22 Spielen 2026 10-mal 3 Gegentore bekommst, dann man hat schon das Gefühl, wenn es darum geht, so ein Ergebnis mal mit dem Messer zwischen den Zähnen zu verteidigen, da erinnere ich mich bei der Eintracht immer an so Leute wie Sebastian Rode, wie David Abraham, wo du Martin Hinteregger, das waren einfach Jungs, da wusstest du, gegen die schießt du nicht so einfach ein Tor. Die wollen so ein 3:2 mit ihrem Leben verteidigen. Mhm. Das fehlt mir so ein bisschen aktuell immer noch. Es war schon deutlich besser. Die Intensität war deutlich höher als im ersten Halbjahr jetzt unter Adi Hütter. Die Laufstärke brutal. 127 Kilometer ist die Eintracht gelaufen. Ich glaube, das waren die meisten an diesem ersten Spieltag. Also es lag jetzt nicht an der Einstellung und das natürlich, wenn du gerade diese Probleme hast, erstens, dass dir noch 2-3 Neuzugänge fehlen, zweitens, dass dir auch extrem wichtige Leute gefehlt haben, die du hättest von der Bank bringen können. Ich nenne mal so Namen wie einen Ansgar Knauf, einen Litz Doan, einen Hugo Larsson, einen Namdi Collins. Das sind ja alle Spieler, die haben auch Potenzial und die hätten bestimmt nochmal dafür sorgen können, dass du eine andere Widerstandskraft entwickeln kannst. Das können vielleicht diese jungen Leute wie Keita Kusugi, Elias Baum, Jeremia Malutze, die vor dem Spiel zusammen 80 oder 90 Bundesliga-Minuten hatten. Denen muss man Zeit geben. Aber es kam einfach viel zusammen. Und dann kommen natürlich diese Fragen wie Mentalität, Willensstärke, Power in den letzten Minuten. Die kommen dann völlig zurecht. Und da muss noch nachjustiert werden. Mhm. Und da soll auch noch nachjustiert werden.
Ja, noch ist die Transferperiode, das ist das Transferfenster ja offen zum Stand unserer Aufnahme. Da haben die Verantwortlichen noch ein bisschen Zeit, um dieses Kaderproblem dann vielleicht auch zu lösen. Aber auf dem Platz muss Adi Hütter ja Probleme lösen. Aber ist das ein Problem, dass er im Moment eben jetzt zum Start der Saison noch gar nicht endgültig weiß, mit welcher Mannschaft er denn überhaupt die Saison bestreiten wird? Wie unfertig ist dieser Kader denn jetzt noch?
Ja, ich meine, wir haben gerade den Namen aufgesprochen. Wenn du als eine der schlechtesten Mannschaften der letzten Saison dann auch noch Nathaniel Brown, Amanda, Christensen für zusammen 80 Millionen Euro verlierst und dann in die neue Saison gehst mit Elias Baum, neben Koch und Malutze, den, ich glaube, dessen Namen kannten bislang die Eintracht-Insider. Ja. Ich glaube, als der auf dem Spielberichtsbogen auftauchte, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, den kannte noch gar keiner. Der hat das sehr, sehr gut gemacht übrigens, hat 17 seiner 18 Zweikämpfe gewonnen und war auch für den Spieleraufbau verantwortlich. Oder Keita Kusugi. Adi Hütter waren irgendwo die Hände gebunden am Samstag. Es war ganz klar, dass du Tore brauchst, um dieses Spiel für dich entscheiden zu können. Du hättest vielleicht noch, als die Kraft da war, zielstrebiger auf das vierte Tor einfach gehen müssen, um Union Berlin vielleicht da einen Genickbruch zu geben, weil drei Tore Unterschied, das wird irgendwann so eine Herkulesaufgabe. Die trügerische Zwei-Tore-Führung, die kennen wir, die ist schnell dahin, wenn dann der Anschlusstreffer fällt. Und Adi Hütter waren für mich am Samstag wirklich die Hände gebunden. Man kann jetzt drüber streiten, hätte statt Luke Aarow vielleicht Mario Götze noch reinkommen können als erfahrene Kraft. Oder hättest du vielleicht doch nochmal das überwinden müssen und vielleicht eine Jean-Matteo Barroja reinbringen sollen, der völlig auf dem Absteckgleis steht, der ja auch noch verkauft werden soll, aber der einfach eine gewisse Erfahrung schon hat und vielleicht nochmal eher zur Eckfahne den Weg gefunden hätte mit seinem Tempo, als es vielleicht so ein junger Spieler gefunden hätte. Aber insgesamt fehlten dem Kader an dem Tag die Mittel, um dann am Ende nochmal dagegen halten zu können. Und das ist gerade eine ganz schwierige Aufgabe für Adi Hütter, der, wie du richtig sagst, da mit einem Kader angetreten ist, der in dieser Form auf keinen Fall die Ziele Europa erreichen kann und der in dieser Form ja sogar aufpassen müsste, dass er nicht in Gefilde abrutscht, wo er sich gar nicht sieht.
Also es müssen noch ein paar kommen, es könnten aber natürlich auch noch ein paar gehen. Du hast gestern bei Sky 90 bei der Fußballdebatte auch die Transferbemühungen der Eintracht bisher eingeschätzt und hast gesagt, bis Anfang August warst du mit der Transferperiode eigentlich ganz zufrieden und danach sei das große Stocken gekommen. Was ist denn da schiefgelaufen?
Das hat in meinen Augen mehrere Gründe. Der erste ist, ich glaube, man hat den Markt etwas falsch eingeschätzt, beziehungsweise war es auch nicht so einfach, den einzuschätzen, aber man sieht ja jetzt die Engländer, die fangen an, viel Geld auszugeben, aber innerhalb der eigenen Liga. Also die hauen das Geld jetzt nicht mehr so einfach nach Deutschland wie letztes Jahr. Das sieht man auch an den Summen. Ich glaube, letztes Jahr waren wir bei irgendwann fast 700 Millionen Euro, die nach Deutschland gekommen sind. Dieses Jahr sind 250 bis 300 Millionen. Das macht sich bemerkbar. Deutschland hängt da so ein bisschen am Tropf der Premier League. Und gerade die Eintracht, die da viele Assets gerne hin verkaufen würde, Das ist auf jeden Fall ein Grund. Der andere Grund ist das Thema Transferüberschüsse. Und es ist ein Thema, das auch ich nicht erklären kann, warum, obwohl die Eintracht in den letzten Jahren so viel Geld gemacht hat, dieses Jahr offenbar wieder diese 70 bis 80 Millionen Euro, die eingenommen wurden, nicht dafür reichen, dass man sagt, damit stellt man den Kader komplett zusammen, sondern dass man dann gesagt hat, okay, man holte mit Onyedika einen Sechser, der auch so eine Holding Six interpretiert, wo man jetzt auch schon die Fantasie dafür bekommt, dass er das kann. Man holte mit Aseko, der leider noch nicht fit war. Ich glaube, der hätte dem Spiel gestern auch noch gut getan. Einen der besten Zweitliga-Achter der Vorsaison von Bayern. Man holte mit Pimpong ein Talent, das war mehr so im Gegenzug zu Christensen, der nach Midtjylland gegangen ist. Dafür ist Pimpong aus Midtjylland gekommen. Ich glaube nicht, dass das ein Transfer gewesen wäre, den man getätigt hätte, wenn Christensen geblieben wäre. Mhm. Und der vierte Transfer, der ist halt mal wieder typisch Eintracht. Auch sowas wird sie immer wieder machen müssen. Otavio, der Brasilianer, wo du weißt, der wird ein bisschen Zeit brauchen. Den holst du aber mal für 4,5 Millionen Euro vom Markt. Und dann haben dir halt die Verkäufe gefehlt. Du hast so ein bisschen die Fehler der Vergangenheit beseitigt mit Junior Dina Ebimbe, dann jetzt auch mit Elie Bahi, mit Elias Giri, der zu Köln ist. Du musstest diesen großen Kader, nachdem du von der Dreifachbelastung 5 Jahre Europa am Stück, jetzt erstmals wieder ohne Europa, da musstest du den Kader schlanker bekommen. Mhm. Und das hat sich einfach gezogen ohne Ende. Du hattest dann einen übervollen Kader mit 33 Leuten, hast aber wirklich nur mit 17, 18 davon geplant. Und dann kannst du nicht noch die Neuzugänge Nummer 5, 6, 7, 8, 9 holen. Und dann hat sich in Brentford bei dieser 7-0-Klatsche auch noch das Torwartthema ergeben. Das heißt, seitdem musstest du schnell die Lösung finden, einen der Torhüter weg, dafür dann Atubolo, was ein absoluter Coup ist, der fast untergeht, dass man ein Noah Atubolo jetzt noch so im Sommerschlussverkauf dazu geholt hat. Also so viele Baustellen über Baustellen und deshalb läuft dieser Umbruch so schleppend und deshalb wird dann halt auch die Kritik natürlich am Kaderplaner immer größer.
Ist das denn ein Fehler von Krösche gewesen, dass er diese Entwicklung im Markt nicht vorhersehen konnte, dass er das nicht mit einkalkuliert hat, dass sowas auch passieren kann?
Ich glaube einfach, manche Sachen kannst du nicht so einfach einkalkulieren. Mhm. Also das wurde mir so ein bisschen mitgeteilt, dass die Premier League im Mai auf einmal intern für sich entschieden haben soll, Premier League first und anfängt, man sieht es ja auch Tottenham, da haben glaube ich 400 Millionen ausgegeben und alle nur innerhalb der Premier League, die Riesenwechsel alle innerhalb der Premier League, das ist natürlich eine Entscheidung, die ist super schwer vorhersehbar, die kannst du einfach im März, April, wo du vielleicht ganz andere Pläne hast, kannst du die nicht vorhersehen und dann leidest du da mit darunter. Dann kam natürlich noch dazu, dass die WM für einzelne Spieler auch nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und eine dritte Sache ist auch, Deutschland ist momentan, wenn man mal von draußen drauf guckt, nicht die attraktivste aller Ligen. Man hat jetzt gesehen letztes Jahr, viele der Top-Transfers ins Ausland sind nicht so aufgegangen, wie man sich das vorgestellt hat. Nick Woltemade, Florian Wirtz, die den Erwartungen etwas hinterherrennen. Die deutsche Nationalmannschaft versagt seit 3 Weltmeisterschaften regelmäßig. Das macht sich alles bemerkbar auf dem Markt und das erreicht dann irgendwann halt auch einen Verein wie Eintracht Frankfurt. Sie haben mit Nathaniel Brown einen außergewöhnlichen Verkauf getätigt, darf man nicht vergessen. 55 Millionen innerhalb der Bundesliga sind ein Rekord. Er hat damit Julian Draxler vom Thron gestoßen, auf die 20 Millionen Amanda Coventry City, super. Aber dann diese Hugo Larssons oder Jean-Matteo Barrojas, die du vielleicht vor einem Jahr noch locker für 40, 50 Millionen nach England irgendwie bekommen hättest, wenn du wolltest, diese Transfers hat es nicht gegeben. Und dadurch kam es dann zu diesem Stau. Kann man jetzt kritisieren, aber es ist nicht alles in diesem dynamischen Geschäft sofort vorhersehbar.
Du hast auch die unterschiedlichen Anforderungen, die Trainer und Sportvorstand natürlich an Transfers haben, eben auch schon kurz angerissen. Hütter möchte natürlich, um sportlich erfolgreich zu sein, möglichst fertige Spieler haben, hat ja einige auch gekriegt, aber dann eben auch immer wieder diese Spieler, die Krösche dann ja mit Blick auf die nächsten Jahre dann verpflichtet, weil sie Entwicklungspotenzial haben und mögliche Verkaufskandidaten werden können. Wie groß ist denn da die Diskrepanz? Und auch der, ja, vielleicht auch der Streit zwischen Trainer und Sportvorstand aktuell.
Also Adi Hütter, ich kenne ihn ja auch aus seiner ersten Amtszeit, ist einfach ein sehr, sehr fordernder Trainer. Das war auch schon unter Freddy Bobic nicht anders. Und ich glaube, mit Adi Hütter du brauchst so eine gewisse Stahlhelm-Mentalität als ein Sportvorstand, wo du auch einfach mal durch musst, dass ein Adi Hütter auch in der Öffentlichkeit klar seine Statements setzt. Dafür hast du Adi Hütter auch geholt. Du willst wieder Klarheit in den Verein bekommen, du willst wieder einen Trainer, der eine Power und Stärke hat und das hat Adi Hütter nun mal. Das ist nicht immer angenehm und das würde ich aber nicht zu hoch hängen. Wenn Adi Hütter, sage ich jetzt mal, noch jetzt, wo wir aufzeichnen, steht noch nicht fest, ob er da ist, aber der kommen soll mit Brassier, Lilian Brassier, ein erfahrener Innenverteidigung von Start Rennen, den Adi Hütter sehr gut kennt, den er gerne haben möchte. Und wenn da am Ende noch ein Stürmer auftaucht, damit du einfach für die Doppelspitze auch noch den dritten Mann hast oder vielleicht sogar mal wie eine Büffelherde mit drei verschiedenen Stürmern antreten kannst, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, wird auch ein Adi Hütter ab Mittwochnachmittag oder ab Dienstagabend deutlich entspannter auftreten. Und dann ist so ein Verhältnis, das jetzt vielleicht sehr angespannt wirkt, dann auch mal schnell, ist es wieder beruhigt. Wenn das nicht passieren sollte und jetzt gar nichts mehr passiert und ihr einfach mit diesem Kader in die Saison geht, dann könnte das auch nachhaltigen Knacks geben. Aber jetzt, finde ich, ist es alles noch zu früh. Solange der Transfermarkt noch 24 bis 40 Stunden offen ist, kann einfach noch zu viel passieren. Und ich glaube auch, dass hinten raus noch was passieren wird. Und dieser Kader, der jetzt noch ein, zwei Stellen aufweist, Innenverteidigung haben wir angesprochen, noch ein Stürmer. Ich glaube, wenn das noch passiert und Markus Krösch auch noch ein, zwei Verkäufe tätigt, dann werden alle am Ende sagen, mit einem blauen Auge davongekommen, auch wenn die Transferperiode dadurch nicht automatisch eine Note 1 bekommt.
Rizzo Doan ist ja vielleicht noch einer, der gehen könnte, relativ sicher, was ich zumindest so gehört habe. Du kannst mir das gleich bestätigen oder mich natürlich auch gerne korrigieren. Und das ist ja auch dann vielleicht so ein kleiner Streitfall, weil Krösche würde ihn wahrscheinlich gerne verkaufen, weil gutes Geld reinkäme, so um die 18, 19 Millionen, glaube ich. Und Hütter hat schon gesagt, eigentlich ist es ein Unterschiedsspieler, den ich gerne in einer Position einbinden möchte, dass er besser rauskommt als jetzt in der Vorsaison unter Topmöller und dann auch unter Riera.
Also ich bin mir sehr sicher, wenn der Eintracht-Kader jetzt schon fertig gebaut wäre und man nicht noch auf irgendein Geld angewiesen wäre für die Überschüsse, dann glaube ich, würde man bei Doan sofort die Tür jetzt zumachen. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass Doan noch bleibt, weil es ist am Ende zwar ein sehr attraktives Angebot aus Saudi-Arabien, ich glaube aber, es geht auch viel um das Thema Wertschätzung in all dem. Und wenn, glaube ich, Doan merkt, dass der Trainer ihn unbedingt halten will und dass Krösche vielleicht sagt, okay, die müssen dann hier schon eine Fabelsumme hinlegen, damit ich dich abgebe und nicht nur 20 Millionen, dann würde ich jetzt noch nicht fest unterschreiben, dass Doan geht, Stand jetzt. Das müssen wir jetzt ganz klar betonen, weil das kann sich in der Transferperiode nun mal Minuten- oder Stundentakt jetzt in den letzten Tagen verändern. Der Abgang von Doan wäre sogar innerhalb des Kaders, wenn alle dabei sind, auffangbar. Aber trotzdem würdest du einen erfahrenen Mann, der dir mal locker 10 bis 15 Scorerpunkte in der Saison liefern kann, verlieren. Und gegen Union Berlin dachtest du dann schon so, boah, also wenn du jetzt noch so einen Doan hättest, den du in der letzten halben Stunde hättest reinbringen können oder der von Beginn an gespielt hätte, da kann ich schon verstehen, dass da auch beim Trainer irgendwann kommt, ja nee, also so ein Spieler, den können wir jetzt nicht auch noch verlieren. Aber es ist nun mal das Eintracht-Modell und das Geschäftsmodell steht ja auch oft in der Kritik in der Öffentlichkeit, aber der Verein hat sich 2019 für diesen Weg entschieden. Das ist der Beschluss gewesen von Aufsichtsrat und Vorstand damals, da war noch kein Markus Krösche da. Markus Krösche wurde darauf ausgehend natürlich geholt 2021. Man hat einen Sportvorstand geholt, der mit diesem Geschäftsmodell auch umzugehen weiß. Aber auch da, irgendwann stößt du halt an deine Grenzen. Und wenn du einen Brown und Amanda für 80 Millionen Euro verlierst und dann mit 20 Millionen oder 30 Millionen einen Kader zusammenstellen sollst, der stärker ist als der letztes Jahr, und das ohne Europa, dann gerätst du irgendwann an Grenzen und dann muss der Verein irgendwann mal überlegen, ob er Anpassungen vornimmt, ohne das gesamte Geschäftsmodell in die Tonne zu kloppen.
Jetzt wird ja gerade diskutiert. Du hast die Gerüchte um Markus Krösche, um dessen mögliche vorzeitige Ablösung. Er hat ja noch Vertrag bis 2028, gestern bei Sky als schwer greifbar bezeichnet. Hast aber auch gesagt, seine Diskussion ist schon länger auf jeden Fall ein Diskussionsthema. Wie ernst ist denn die Lage jetzt wirklich?
Ja, es ist und bleibt einfach schwer greifbar. Eine Sache muss man mal ganz klar sagen. Markus Krösche ist in meinen Augen ein absoluter Top-Manager. Also was er und auch davor Freddy Bobic war schon ein Top-Manager. Das muss man einfach festhalten. Die Eintracht hat in den letzten 10 Jahren, wurde sie von zwei sehr guten Managern geführt. Und dass so ein Mann wie Markus Krösche, der ja nicht umsonst sehr begehrt auf dem Markt ist, die Gerüchte, die es schon immer mal gab, mit Dortmund, mit Mailand, mit Leipzig wieder, mit der Rückkehr als Kloppmann, also sozusagen als Klopp-Rückkehrer, mhm. Das hat seinen Grund. Das muss man ganz klar festhalten. Aber trotzdem ist irgendwie in den letzten 12 Monaten, 18 Monaten angefangen mit El Yabahi, diesem 26 Millionen Euro Flop, das kann man jetzt ganz klar so bezeichnen, ist so diese Leichtigkeit ein bisschen weggegangen, dieses glückliche Händchen, dass man so das Gefühl hat, alles, was Markus Krösche anpackt, wird zu Gold, ging irgendwie dann letztes Jahr los. Die Dino Toppmöller Entlassung war am Ende irgendwie folgerichtig, aber warum hat man sie nicht nach dem letzten Spiel gegen Hamburg gemacht, als man diese zweiwöchige Pause hatte, um dann wenigstens einen neuen Trainer so 10 Tage mit der Mannschaft zu geben und den vielleicht noch in die Transfers mit zu involvieren. Es ging dann weiter mit diesem Intermezzo Meier und Schmidt, das in 5 Spielen 0 Punkte gebracht hat und damit, ja, auch damit gesorgt hat, dass man Europa am Ende verpasst hat. Die Installation von Albert Riera, die müssen wir nicht weiter ausführen. Das war auch nicht gut. Dann kam natürlich diese Kroatien-Geschichte hoch, die er mit seinem Berater, mit dem Berater Andi Barra, wo es um die Immobiliensache ging, die er aber glaubwürdig auch abgeräumt hat beim Kicker. Aber trotzdem, es war nun mal Thema. Dann kommen die Milan-Gerüchte, die vielleicht 2-3 Tage zu lange in der Öffentlichkeit herumgeschwirrt sind, ohne dass sie abgeräumt wurden. Irgendwie gab es hier zu viele Themen rund um Markus Krösche, die nichts so richtig mit dem Sport zu tun hatten. Und da geht unter, dass er auch in den letzten 12 Monaten tolle Deals wieder reingeholt hat. Ich finde Johnny Burkhardt ein super Transfer. Ich finde diese Sache mit Amaimouni Echkuyab, der für 200.000 Euro aus Hoffenheim kam, eine tolle Sache. Younes Abdul-Talib macht einen Dreierpack gegen Union Berlin, kam im Winter für 8 Millionen. Auch jetzt die Transfers. Noah Atubolo haben wir schon angesprochen. Er verlängert einen Tag vor seinem Debüt mit Maluze den Vertrag bis 2031. Der Junge macht sein Debüt, hat jetzt schon seinen Marktwert damit vervielfacht. Also da waren viele tolle Sachen, über die nicht mehr gesprochen wird. Und das zeigt, irgendwas ist faul im Starter Eintracht Frankfurt. Und das muss jetzt mal geklärt werden, damit einfach mal wieder mehr Eintracht in die Eintracht kommt. Weil ansonsten droht ihr einfach ein Abrutschen, das enorm weh täte und das unnötig wäre in meinen Augen.
Lothar Matthäus hat gestern bei Sky vermutet, so in einem kurzen Statement, dass möglicherweise intern da auch jemand neidisch ist und dann gegen Krösche schießt. Weißt du da irgendwas drüber? Kannst du das bestätigen? Oder?
Ein Verein wie die Eintracht, generell die Traditionsvereine, warum auch immer, zerstören die sich, wenn sie Erfolg haben, dann irgendwann selbst durch, ja, Lothar Matthäus hat da ja natürlich aus seiner Erfahrung ein gutes Gespür. Und da will ich auch nicht widersprechen, weil Lothar natürlich auch extrem gut in alle Vereine reinhört. Und ich glaube, dass Lothar Matthäus sowas nicht sagt, ohne dass er da auch mal bei Eintracht Frankfurt abgeklopft hat. Was Markus Krösche hat, und das kann ich wirklich aus vielen Gesprächen bestätigen, er hat die Rückendeckung von Aufsichtsratschef Matthias Beck und er hat die Rückendeckung auch von seinem Vorstandskollegen Axel Hellmann. Das ist schon mal ganz wichtig. Und auch nochmal zu Hütter ist nochmal ein ganz wichtiger Satz gesagt. Adi Hütter schwirrt natürlich, seitdem er damals zu Gladbach gegangen ist, von Max Eberl geholt wurde mit großen Versprechungen und Max Eberl dann aus Gründen damals Burnout dann gegangen ist. Dadurch fühlte sich Adi Hütter natürlich irgendwo im Stich gelassen. Und vor so einem Eberl 2.0, und da geht es jetzt nicht um Burnout, sondern so ein bisschen im Stich lassen, werde ich jetzt von einem Sportvorstand geholt, der irgendwie 2 Monate später dann weggeht, aus welchen Gründen auch immer. Das macht natürlich auch mit dir als Trainer etwas. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, was jetzt mal wichtig wäre für die Eintracht, es gibt ja diese turnusmäßige Aufsichtsratssitzung am Mittwoch, nach dem Deadline-Day, 2.9. Und diese Sitzung muss dafür genutzt werden, um alles auf den Tisch zu legen. Markus Krösche sagt zwar, er will nur über Fußball reden, aber es wird um mehr gehen müssen bei dieser Sitzung. Es wird einfach darum gehen müssen, dass man sich entweder klar committet und sagt, man macht es weiter. Das geht. Der Scherbenhaufen ist nicht so groß, dass wir den nicht zusammengekehrt bekommen. Oder man merkt bei dieser Sitzung, jetzt sind die Differenzen so unüberbrückbar, jetzt braucht es eine Lösung, damit sich die Eintracht neu aufstellen kann, einmal durchatmen kann und dann ja auch einfach wieder oben angreifen kann. Weil in der jetzigen Konstellation, in der jetzigen Gemengelage, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Da wird es irgendwann einen Knall geben und dann bist du vielleicht in der Phase, wo dir das richtig wehtut. Jetzt bist du noch erster Spieltag vorbei, die Saison frisch, das Transferfenster dann zu. Jetzt kannst du noch Weichen stellen, dass dann im Winter sauber weitergearbeitet werden kann auf der Ebene.
Also muss aber dann in diesen letzten anderthalb Tagen bis zum Schluss des Transferfensters dann auch eben noch Entscheidendes passieren, um auch die Stimmung dann am Mittwoch, auch wenn du sagst, noch ist die Rückendeckung auf jeden Fall da, dann auch wirklich das zu untermauern und zu bestätigen.
Definitiv. Markus Grösche, das weiß er selber und er arbeitet und kämpft auch. Also wer denkt, dass Markus Grösche in den letzten 4 Wochen, 5 Wochen die Füße hochgelegt hat und nichts gemacht hat, da sträuben sich mir manchmal die Nackenhaare. Also mit jedem, mit dem ich rede, er arbeitet unentwegt für den Erfolg. Er will ja auch Erfolg haben. Also das ist, da waren ja so Gerüchte, er könne gegen den Verein arbeiten oder sonst was. Also das halte ich wirklich für absoluten Schmarrn, dass ein Markus Grösche gegen den Verein arbeitet. Er ist der Eintracht gegenüber total loyal. Er stellt sich trotzdem auch nach jedem Spiel uns Medienvertretern und ordnet die Lage ein. Und man merkt ihm an, dass diese Phase jetzt auch an ihm nagt. Er wirkt natürlich angeschlagen. Er wirkt natürlich angespannt in dieser Phase. Das würdest du und ich, wir würden das auch tun. Er merkt den Druck. Er merkt auch, wie schnell das geht. Im Mai 25 bist du noch der Manager des Jahres. Im August 26 wird teilweise über dich geredet, als könntest du nichts mehr. Also das Business ist auch knallhart, es ist auch manchmal unfair und Erfolge der Vergangenheit mit Megaverkäufen etc., das wird schnell vergessen oder es wird schnell zu einer Selbstverständlichkeit. Jetzt heißt es auf einmal, ja, warum holt denn der nur 80 Millionen diesen Sommer rein und nicht wieder 130 Millionen? Also diese Dimensionen, in denen die Eintracht in seiner Zeit jetzt rumgeschwirrt ist, die war absurd teilweise, wenn er das nochmal so zurückblickt. Also das waren ja Überschüsse in den letzten Jahren von 190 bis 220 Millionen Euro. Und trotzdem war dieses Team in der Lage, vor einem Jahr in die Champions League einzuziehen. Mhm. Also man muss im Doppelpass und nicht jetzt 3 Euro ins Phrasenschwein zahlen. Man muss die Kirche auch mal etwas im Dorf lassen. Aber natürlich, jetzt mal ganz runtergebrochen, Markus Grösche ist jetzt gefordert die nächsten 2 Tage. Das weiß er selber. Und wenn dieser Umbruch jetzt noch so gelingt, dass alle am Ende sagen, wie gesagt, dieses blaue Auge, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie weiter zusammenarbeiten. Was ich aber durchaus in Frage stelle, ist, ob es bis 2028 weitergeht. Da bin ich mir nicht sicher. Es riecht jetzt momentan auch nicht nach irgendeiner Vertragsverlängerung. Das wäre jetzt auch das falsche Zeichen, jetzt einen Vertrag zu verlängern, sondern da sage ich ganz einfach jetzt, wenn er das jetzt einigermaßen gut abschließt, am Mittwoch zusammensetzen und dann geht's mal für alle diese beteiligten Personen in den Urlaub und dann kriegen die mal alle den Kopf frei. Spätestens in der Länderspielpause, die ja dann Ende September mal 3 Wochen ist.
Also im Prinzip ist Grösche natürlich auch ein bisschen Opfer seines eigenen Erfolgs. Er hat die Messlatte unheimlich hochgelegt und wird natürlich dann daran auch immer wieder gemessen. Aber wenn wir das sagen, also es ist kein Grösche-Problem, was die Eintracht hat, aber vielleicht eher ein Problem, dass dieses Erfolgsmodell, was über Jahre gut funktioniert hat, durch diese ganzen Probleme, die dann eben auch von außen reinkommen, du hast sie anfangs skizziert mit dem Transfervolumen der Premier League, was jetzt vor allen Dingen intern dann erstmal ausgegeben wird, was dann eben wegbricht, dass dieses Frankfurter Erfolgsmodell dann gerade vielleicht auch an seine Grenze irgendwo stößt?
Wie es so ist, wenn du ein Erfolgsmodell hast, dann kopieren es alle und dann haben es halt auch irgendwann die Premier League-Vereine kopiert oder der FC Porto, Benfica Lissabon. Gutes Beispiel ist letztes Jahr gewesen Viktor Fröhold, den die Eintracht wollte aus Kopenhagen, wo man sich auch weitestgehend einig war mit dem Spieler. Und dann kommt halt Porto, die Eintracht hatte 12, 13, 14 Millionen geboten und am Ende kommt der FC Porto und bietet 22 Millionen. Also du fängst jetzt halt auch an, in Teichen zu fischen, wo auch ja geldstärkere, finanzstärkere Vereine rumwühlen. Das Geschäftsmodell der Eintracht ist natürlich dann mega sexy. Auf einmal sind alle unterwegs, sagen, okay, wenn ich irgendwie die 2, 3 Juwele finde, Dann kommt der Premier League Club, der kauft die mir dann für 50, 60 Millionen ab. Davon kann ich wieder die nächsten zwei, drei holen. Ich glaube einfach, es braucht Anpassungen in gewisser Art und Weise. Da rede ich vor allem über das Thema Transferüberschüsse, dass einfach vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Geld auch zur Verfügung gestellt wird, um so eine Mannschaft zu bilden. Die Eintracht sollte auch nicht nur auf solche Assets gehen. Also es ist jetzt auch mal sinnvoll, dass man einen Onyedika, einen erfahrenen Mann geholt hat. Du hast auch mit Aseko einen Mann geholt. Das glaube ich auch nicht, dass das einer ist, der bei der ersten Möglichkeit wieder wegrennt. Oder auch ein Ebnu Talib. Auch Noah Atubolo von Freiburg, das ist ja schon, glaube ich, jetzt einer. Klar, der wollte irgendwie die Premier League, aber wenn der sich in Frankfurt wohlfühlt, dann bleibt er auch mal ein paar Jahre. Aber das ist auch alternativlos, das braucht jeder Bundesligist. Du merkst ja bei jedem Bundesligisten, alle müssen auch noch verkaufen, um tätig werden zu können. Eine andere Lösung wird natürlich sein, und das fand ich am Samstag erfreulich, mit Baum und Maluze, waren natürlich zwei Jungs aus dem eigenen NLZ da. Und das wird eine Sache sein, und da bin ich mir sicher, wenn die deutsche Liga nicht wieder mutiger wird, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, wird sie Probleme bekommen, weil man sieht, wie schnell das geht. Die Saudis geben nicht mehr ganz so viel Geld aus. Vielleicht auch wegen ihrer Ölkrise, der Krieg, die politische Lage, alles. Das sorgt dann dafür, dass sich Dinge ändern können. England macht auf einmal aus, wir wollen lieber im eigenen Land investieren. Und dann sind andere Ligen vielleicht attraktiver, wo du einkaufen gehen kannst. Also die deutsche Liga mit ihrem 50+1 muss es halt schaffen, sich noch unabhängiger von solchen äußeren Einflüssen zu machen. Und das geht nur über eine gute, stabile Jugendarbeit. Und da ist gerade die Eintracht, der es seit 10 Jahren eigentlich nicht gelungen ist, ein eigenes Juwel zu fördern und für teuer Geld zu verkaufen. Da ist die Eintracht gefordert. Und diese Säule Jugendarbeit, die wird in den kommenden Jahren für die deutsche Liga eine ganz wichtige werden.
Also die Jugendarbeit gepaart mit dem, was die Eintracht in den letzten 5 Jahren dann eben auch schon sehr stark gemacht hat, eben diese Juwelen auszugraben und dann teuer zu verkaufen. Gerade Younes Ebnatulib ist Ebnu Talib, ganz langsam, ist natürlich dann auch das perfekte Argument dafür, dann eben so weiterzumachen, weil ein Spieler, 22 Jahre alt, der dann geholt wurde, der ein bisschen Anlaufzeit einfach braucht, Entwicklungszeit braucht. Wie ändert sich denn jetzt seine Rolle im Kader durch diesen Dreierpack? Ist das jetzt schon der große Sprung oder muss man da auch aus deiner Sicht erstmal noch den Ball ein bisschen flach halten?
Man sieht jetzt, er hat jetzt schon die Eintracht 3-mal gestartet. Weil er hat sich ja leider bei seinem zweiten Spiel dann verletzt in Stuttgart. Daher kann man eigentlich sagen, er hat 2-mal gestartet, weil er gegen Stuttgart 12 Minuten hatte. Er hat gegen Dortmund ein tolles Tor erzielt. Er hat jetzt einen Dreierpack erzielt, wo er die ganze Bandbreite gezeigt hat. Also das erste Tor war gedankenschnell als Abstauber. Beim zweiten Tor hat er den Fehler gerochen von Querfeld, sich den Ball geschnappt und dann verwertet. Beim dritten Tor ansatzloser Abschluss, also da sieht man im Strafraum mit diesem Körper, wir haben ja, glaube ich, auch alle die Bilder bei Instagram im Sommer gesehen, wie der sich auf 3% Körperfett irgendwie runter reduziert hat oder was er ist. Also mit diesem Körper im Strafraum bist du natürlich echt brandgefährlich. Mhm. Bei der Eintracht hatte man so ein bisschen, sag ich mal, in der Vorbereitung das Gefühl, ist das genug für den Stürmer Nummer 2 oder wäre nicht wichtiger, einen Stürmer Nummer 3 zu holen? Mit dem Dreierpack hast du natürlich eine Ansage gemacht. Der letzte Dreierpack eines Eintracht-Spielers war, meine ich, Luka Jovic. Der hat dann sogar einen Fünferpack geschnürt, 2018 oder 19 gegen Düsseldorf. Und das bringt dich im Ranking natürlich nach oben. Nichtsdestotrotz sage ich, die Eintracht braucht noch einen Stürmer. Man hat es jetzt gesehen, wenn dann einer der beiden oder wenn dann sogar beide runtergehen und du hast nur einen Malik Pimpong nachzulegen, der einfach noch Zeit braucht, dann ist es zu wenig. Aber nochmal abschließend zu Ebnu Talib. Ebnu Talib hat jetzt den Durchbruch in der Bundesliga noch nicht geschafft mit einem Dreierpack, aber er hat jetzt mal eine richtig gute Grundlage gelegt, dass er Vertrauen geschenkt bekommen sollte von Trainer und Umfeld und dass er jetzt ja weiter an seinem Märchen vor 2 Jahren noch in der Oberliga unterwegs, jetzt in der Bundesliga unterwegs arbeiten kann.
Dieses Modell, dieses Erfolgsmodell der Frankfurter, wo wird denn aus so einem cleveren Verkaufen dann plötzlich sportlicher Substanzverlust, wo würdest du da eine Grenze ziehen? Weil du sagst, es muss ja auch noch was passieren. Also man sollte sich auf jeden Fall nicht reich verkaufen.
Ja, wenn sich ein Spieler einfach schneller entwickelt hat als der Verein, dann ist irgendwann ein Nathaniel Brown, das war klar absehbar, war einfach nicht mehr zu halten. Und das hat man dann auch bei der WM gesehen. Das war ein Schritt zu viel. Aber nehmen wir jetzt dann Chan Usun. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube schon, dass es Vereine gegeben hätte, die 30 bis 40 Millionen Euro hingelegt hätten. Und ich glaube auch, dass die Usun-Seite dann da auch, also dass die Usun-Seite auch ein bisschen vielleicht auch mit darauf gedrängt hat, dass man bei so einer Summe einknickt. Aber da hat Markus Grösche dann auch gesagt, nein, das Preisschild sind nun mal diese 55 bis 60 Millionen Euro. Und da war dann auch mal Schluss. Erinnern wir uns mal an sein erstes Jahr zurück. Da ging es zwar nicht um ein Juwel, da ging es aber um Philipp Kostic. Der hatte 4 Tage vor dem Ende der Transferperiode ein Riesenangebot von Lazio Rom, ein vertragliches. Und wollte sich dann sogar wegstreiken, war dann einfach nicht beim Training, wurde dann auch aus dem Kader gestrichen. Und Lazio Rom hat Druck ohne Ende gemacht und da hat Markus Grösche gesagt, nein, die Summe, wir wollen die und die Summe. Die Summe gab sich annähernd und dann wurde die Tür zugemacht und am Ende, wir kennen das Ende vom Lied, Kostic wurde zum Europa League Held und wurde dann mit großem Applaus verabschiedet. Und daher, Markus Grösche ist da schon konsequent, der Preis muss stimmen. Und deshalb, er verkauft nicht einfach. Also die Preise müssen stimmen dafür. Und wenn er noch das Gefühl hat, dass er bei einem Spieler das Potenzial sieht, dann wird er auch weiter darum kämpfen, dass dieser Spieler bei der Eintracht bleibt und dann auch seine Leistung bringt. Anderer Fall ist jetzt zum Beispiel bei einem Hugo Larsson oder bei einem Jean-Mathieu Barroja, wo man das richtige Timing letztes Jahr einmal verpasst hatte. Da hätte man für die beiden zusammen sehr, sehr viel Geld einnehmen können. Da gab es viele Offerten aus Saudi-Arabien sogar konkret, aber da haben auch die Engländer, hätten da, glaube ich, echte Summen auf den Tisch gelegt. Da musst du jetzt vielleicht sogar Lösungen finden, wo du aufpasst, dass du sie nicht verscherbelst, aber wo du vielleicht spürst, es geht mit denen so nicht mehr weiter. Also das ist auch immer ein schmaler Grat und das Timing. Markus Grösche war 5 Jahre lang ein absoluter Meister des Timings, hat die Leute zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Das ist jetzt 1 bis 2 Mal auch nicht ganz gelungen. Das gehört dann auch dazu.
Aber es ist trotzdem kein Grund, jetzt das gesamte Entwicklungsmodell der Eintracht komplett in Frage zu stellen und alles neu zu denken.
Erstmal halte ich das Geschäftsmodell für Vereine wie die Eintracht fast für alternativlos. Man sieht es auch beim SC Freiburg, die mussten auch Manzambi für 60 Millionen in die Premier League ziehen lassen. Und wenn Matanovic und Suzuki so weitermachen, sind es die Nächsten, die heiße Eisen ganz einfach werden. Daher, es muss Anpassungen geben. Man muss einfach gucken, braucht es diese Überschüsse? Weil wenn du die Überschüsse, die erzielt werden müssen, ein bisschen runterschraubst, dann kannst du natürlich auch dem Sportverstand die Möglichkeit geben, häufiger mal Nein zu sagen. Und ich würde auch sagen, es ist nicht gescheitert, weil wir sehen ja trotzdem, an Nathaniel Brown kam für 3 Millionen oder All-In für 6 Millionen, ging jetzt für 55 Millionen. Amanda kam für 9 Millionen, ging nach einem starken Halbjahr für 20 Millionen. Ayub Amaimouni Echkuyab, der für 200.000 Euro aus Hoffenheim kam, könnte jetzt wahrscheinlich schon nach seiner WM-Teilnahme 50 bis 20 Millionen einbringen. Das Geschäftsmodell ist nicht gescheitert, es braucht aber Anpassungen in Form der Überschüsse, dass man einfach überlegen muss man wirklich so viel Geld in Steine investieren oder kann man dem Sportverstand nicht die Möglichkeit lassen, dass er bei 1, 2 Leuten auch mal Nein sagen kann, wo er es jetzt nicht sagen kann, weil es ist ja, weil man hört dieses Doan-Gerücht und denkt sofort an das Thema Transferüberschüsse und dann läuft etwas falsch, wofür nicht nur der Sportverstand etwas kann. Mhm.
Und das Feuer hat der Sportvorstand noch, das oder merkst du bei ihm auch Abnutzungserscheinungen, dass er jetzt vielleicht sagt,
Natürlich fällt ihm das schwer. Also ich meine, er ist ein Mensch wie du und ich und natürlich frustriert dich das irgendwann, wenn du das Gefühl hast, Mann, ich verkaufe und irgendwie wird nicht gesagt, jetzt ist mal Schluss, du kannst auch mal behalten. Das Geschäftsmodell der Eintracht ist, wenn es gut läuft, mega spektakulär. Es hat, glaube ich, allen Spaß gemacht, die in den Freunden von Sky im Sky El Transfer Update. Ich glaube, die Eintracht hat Quoten beschert in den letzten Jahren, die die andere Vereine so nicht beschert haben. Aber es kann müde machen. Kann auch müde machen, aber ich erlebe Markus Grösche als einen Kämpfer und als einen, der auch für seinen Job brennt, der immer erreichbar ist, wirklich immer. Es ist gefühlt völlig egal, wann man ihn was fragt. Man bekommt Antworten. Und da muss ich sagen, da sehe ich kein Feuer, das fehlt. Was ich sehe, ist eine Müdigkeit. Eine gewisse Müdigkeit. Und was ich ihm einfach mal raten würde, ist, wenn diese Transferperiode vorbei ist, mal einen richtigen Urlaub zu machen. Mal kein Handy, mal keine Transfer-News, mal nichts, sondern dann auch mal zu sagen, hey, jetzt muss ich mal meinen Kopf frei bekommen. Jetzt muss ich mich mal sammeln und vielleicht sogar nach dieser Aufsichtsratssitzung einfach auch mal zu sagen, Leute, wir nehmen uns jetzt mal alle 3-4 Wochen Zeit. Lass das mal alles Revue passieren, dann setzen wir uns an einen Tisch zusammen und dann reden wir mal wieder mit frischem Kopf und klaren Gedanken miteinander. Weil ich bleibe dabei, Eintracht hat mit Markus Grösche einen Top-Manager und sie sollte sich gut überlegen, ob sie da eine Trennung will oder ob man nicht doch nochmal alle Hebel in Bewegung setzt, um noch weiter zusammenzuarbeiten.
Der Appell ist wahrscheinlich in Frankfurt gehört worden. Christopher, vielen Dank. Du bleibst natürlich für Absolut Fußball dran an der Eintracht und wir haben uns bestimmt nicht das letzte Mal in dieser Saison in Sachen Eintracht hier gesprochen im FIFA Pitch Podcast. Danke dir.
Das hoffe ich doch sehr, Malte. Bis bald hoffentlich. Ciao.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast.